Polyphon, der Podcast für politische Töne.
Herzlich willkommen bei Polyphon, dem Podcast für Politik und Politikwissenschaft. Wir reden hier über alte Klassiker und neuere Entwicklungen, Wahlkämpfe, Campaigning und den Hochschulbetrieb als solches. Mein Name ist Konstantin Wurtmann und ich bin Politikwissenschaftler an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Ich freue mich auf meinen heutigen Gast, der dieses Mal aus Übersee zugeschaltet ist. Herzlich willkommen bei Polyphon, Marcel Lewandowski.
Hallo, freut mich auch.
Marcel, du bist Wissenschaftler am Center of European Studies an der University of Florida. Du hast deine Promotion zu Landtagswahlkämpfen verfasst und habilitierst. Oder bist du am Habilitieren, glaube ich, gerade noch, oder bist du schon durch?
Nein, technisch habilitiere ich immer noch. Ich habe eingereicht und die Schrift ist in der Begutachtung. Klopf auf Holz.
Okay, du hast eingereicht zu Populismus und Demokratie am Beispiel der AfD im internationalen Vergleich. Das ist natürlich ein super spannendes Thema, weil wir reden ja auch heute über die AfD und Campaigning der AfD. Jetzt frage ich mich aber...
Wahnsinniger Zufall.
Ne? Ja, super, super krasser Zufall, dass wir ausgerechnet jetzt so zu diesem Thema kommen. Das ist ja spannend. Aber du bist ja jetzt in Florida und da hat sich ja gerade auch ein anderer Populist niedergelassen. Ist das auch ein Zufall oder ist das quasi Forschung am lebendigen Forschungsgegenstand vor Ort gerade,
was du da machst? Da müsste ich jetzt fast schon fragen, ob du Donald Trump oder Michael Wendler meinst. nee, ich bin aber beiden noch nicht begegnet. Ich spiele auch selber kein Golf, deshalb sind die Berührungspunkte mit Donald Trump relativ gering. Und die mit Michael Wendler auch. Insofern hat jeder sein Eckchen in Florida für sich, glaube ich.
Okay, also wenn man Michael Wendler sucht, dann ist man wahrscheinlich nicht auf dem Golfplatz, sondern eher wahrscheinlich so in der Highschool unterwegs, vermute ich mal. Bevor wir jetzt aber tatsächlich ins Inhaltliche reingehen, habe ich erstmal drei Entweder-Oder-Fragen mitgebracht. Die sind klassischerweise bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern manchmal ein bisschen unaufregender, als das vielleicht bei den Politikerinnen und Politikern ist, mit denen ich hier so auch ins Gespräch komme. Aber weil ich dich ein bisschen kenne, Hund oder Katze?
Aufgewachsen mit Hunden, inzwischen glücklich mit Katze.
Da ich deinen Musikgeschmack ein wenig kenne, Schlager oder Techno?
Es kommt mir ein bisschen drauf an. Wenn man EBM als Gothic Techno bezeichnen würde, würde ich EBM sagen.
Und dann würde ich noch ganz gerne wissen, Buch oder Journal? Es geht jetzt tatsächlich um Publikationen. Es geht jetzt aber nicht darum, was wissenschaftsstrategisch das Klügere ist, sondern was dir eigentlich mehr liegen würde, wenn du es dürftest.
Buch. Tatsächlich Buch. Aus verschiedenen Gründen. Aber einer davon ist, dass ich mir von Büchern eigentlich immer noch ein größeres Publikum verspreche und ich das wichtig finde, dass wir als Politikwissenschaftler und Politikwissenschaftler auch versuchen, über die eigene Zunft hinaus zu kommunizieren und unsere Beiträge weiterzutragen.
Jetzt hast du zu Landtagswahlkämpfen promoviert und das ist ja, wenn ich das noch richtig schon mal 2013 abgeschlossen gewesen, richtig?
Ja.
Spannendes Jahr, weil 2013 wird die AfD gegründet. Wie kommt man zu dem Thema Populismus oder vielleicht auch AfD im Spezifischen? War das so, du hast damals mitbekommen, diese neue Partei gibt's und hast dich drauf gestürzt oder wie ist das eigentlich passiert?
Tatsächlich war das genauso. Also man muss dazu sagen, dass ich vor der und während der Doktorarbeit auch immer durch meinen Doktorvater Frank Decker, der ja einer der exponiertesten Populismusforscher in Deutschland ist, dazu gearbeitet habe und auch mit ihm Aufsätze zum Populismus geschrieben habe. Und ich war so in dem Thema drin, das interessierte mich auch weiterhin. Und dann wurde 2013 die AfD gegründet und plötzlich waren alle verwundert, was ist das jetzt für eine Partei? Kann die erfolgreich sein in Deutschland? Und vor allem, wo steht die eigentlich ideologisch? Das war ja so am Anfang in der AfD nicht nur intern großer Streitpunkt, sondern auch so im Forschungsbetrieb oder unter denjenigen, die Partei beobachteten. Und dann habe ich mich tatsächlich mit einigen Kolleginnen, damals Nicole Berbühr, inzwischen Nicole Löw, Jasmin Siri, auf diese Partei gestürzt und hatte dann das Glück dazu, relativ schnell auch mit anderen Kollegen dann einige Aufsätze in Journals publizieren zu können. Und so bin ich dann auch bei diesem Thema geblieben und habe die AfD weiter beobachtet.
Hm. Jetzt habe ich gestern in Vorbereitung auf unser Gespräch mir nochmal alte Aufnahmen angehört von Bernd Lucke aus dem Jahr 2013, wo er so die Anfänge der AfD in Interviews beschrieben hat und auch ihre inhaltliche Positionierung. Da ging es viel um nationale Währung, ein bisschen Euroskeptizismus vielleicht unterschwellig mit dabei. Kannst du vielleicht mal im Groben beschreiben, wie ist die AfD eigentlich das geworden, was sie heute ist? Sie ist ja jetzt fast 8 Jahre alt. Von allen Oppositionsparteien im Deutschen Bundestag ist sie die erfolgreichste. Sie ist zumindest in allen Landesparlamenten vertreten. Das ist bei Grünen, Linken und FDP nicht der Fall. Sie ist darüber hinaus die stärkste Oppositionspartei. Inzwischen steht zur Debatte, ob der Verfassungsschutz nicht doppelt und dreifach bei ihr hinschauen wird oder soll. Was sind so die großen Entwicklungsschritte, die die AfD gemacht hat?
Also zunächst einmal würde ich, glaube ich, dem Missverständnis vorbeugen wollen, dass die AfD sich in eine Richtung entwickelt habe, die nicht schon von Beginn an in ihr angelegt war. Also nicht umsonst gab es in der unter Forscherinnen und Forscher zur Partei so zwei Richtungen. Es gab einerseits sozusagen die, würde ich grob als Empiriker zusammenfassen, die die Partei aus so einer so relativ zurückhaltend betrachtet haben mit den Daten, die sie hatten. Und da war sie zu Anfang eine eher euroskeptische, also vor allem euroskeptische, konservativ-liberale Partei, zumindest anhand der Dokumente, die man von dieser frühen Partei hatte, Reden und offizielles Parteiprogramm und so weiter. Und dann gab es andere, die schon recht früh darauf hingewiesen haben, dass da im Grunde genommen eine Anschlussfähigkeit an den Rechtsradikalismus da ist. Und die AfD hat ja irgendwann sich tatsächlich so in diese Richtung entwickelt. Das war aber im Grunde genommen, das konnte man in den Daten sehen, die wir hatten, beispielsweise Einstellungsdaten Kandidatinnen und Kandidaten, schon zur ersten Bundestagswahl, an der sie teilgenommen hat, 2013, oder auch in einigen Social-Media-Beiträgen, dass sozusagen innerhalb der AfD es immer ein ganz starkes rechtspopulistisches Moment gab. Einerseits in den Aussagen, die teilweise Akteure der AfD getroffen haben, beispielsweise frühe Beiträge von Alexander Gauland gegen Gender-Mainstreaming und auch ganz starker Anti-Elitismus spielt da eine Rolle, schon früh in der AfD. Und dann hat man diese Einstellungsdaten der Kandidatinnen und Kandidaten schon bei der Bundestagswahl 2013, ich hatte die gerade schon erwähnt, wo im Grunde genommen diese Personen schon die populistischsten und die rechtesten in den unter den Kandidatinnen und Kandidaten des gesamten politischen Spektrums sind. Und das war aber im Grunde genommen noch nicht so wirklich sichtbar, weil die AfD als, damals nannte man das ja ab und an so, Professorenpartei auftrat, hatte einen wissenschaftlichen Beirat als einzige Partei, wollte sie sozusagen auf den Fuß des wissenschaftlich, oder auf den Grund des wissenschaftlich Abgesicherten stellen. Und es gab dann aber innerhalb dieser Partei immer wieder Zwist, der dann vor allem stärker geworden ist, würde ich sagen, in etwa nach der Europawahl 2014. Also da hat man so gemerkt, auch in den weiteren Entwicklungen, auch zu den Landtagswahlen hin Ende 2014, da gab es dann sozusagen eine Gruppe, die dann später als der Flügel bekannt wurde, die ein großes Interesse daran hatte und sehr stark dafür warb, die AfD auch Kultur oder auf der kulturellen Achse, ja, das, was wir so als progressiv-konservativ bezeichnen, weiter nach rechts zu rücken. Das mündete dann, ich glaube Anfang 2015 war das, in der Erfurter Resolution, an der dann unter anderem auch Höcke beteiligt war. Durch die Heute-Show bin ich gerade übrigens nicht darauf gekommen, ob es Bernd oder Björn Höcke ist. Ich glaube, Björn Höcke, ich habe das gerade tatsächlich selber überlegen müssen. Gut. Und dann hat die AfD Im Grunde genommen, da hat Alexander Gauland, so zynisch das ist, durchaus recht gehabt, indem er sagte, die Flüchtlingskrise ist ein Glücksfall für die AfD, denn tatsächlich hat die AfD dann sozusagen genau dieses Moment, diese Richtung, die sie sich entwickelt hatte, ausspielen wollen und konnte sozusagen an einen Demand anschließen, also an eine Nachfrage innerhalb der Wähler und Wählerschaft. Das sieht man auch in Arbeiten, die sich damit befassen. Darauf kommen wir vielleicht später noch. Und gleichzeitig hat sie sich ja intern dieses moderaten Lucke-Flügels entledigt. Ich darf hier vielleicht, wenn das in Ordnung ist, eine kleine Anekdote erzählen. Ich war, wann war das? Anfang 2015 war ich auf einem, Podium im Ruhrgebiet und sprach mit anderen Kolleginnen und Kollegen öffentlich zur AfD und stellte sich nachher heraus, dass im Publikum sowohl eine Mitglieder einer Stadtratsfraktion damals der AfD waren, als auch andere Mitglieder. Da kam dann jemand auf mich zu, das war ein großgewachsener Herr, so über 60 würde ich schätzen, in einem Dreiteiler mit einem Lions Club Anstecker. Der kam also zu mir und sagt, kann man Sie mal buchen? Und ich sagte, das kommt darauf an, wer Sie sind. Und dann sagte er, ich bin von der AfD und ich habe Angst, dass die Rechtsradikalen mir die Partei kaputt machen. Und das fand ich ganz interessant, so in der Retrospektive, dass man tatsächlich sehen kann, da ist sozusagen etwas passiert und da hat so eine Art Häutungsprozess stattgefunden. Man könnte das Häutungsprozess nennen, man kann aber auch sagen, da hat sozusagen das stattgefunden, was in jungen Parteien normal ist, nämlich eine Fraktion innerhalb der Partei, so nennen wir das ja, eine Fraktion hat angefangen zu dominieren, hat dann die andere herausgedrängt, die gingen dann in ihre eigene Partei, die unter Lucke, die völlig unerfolgreich geblieben ist. Und dann hat man eigentlich gemerkt, dass es ab da, so ist meine Einschätzung, so ab Sommer 2015, dann der Eindruck der Flüchtlingskrise, hat die AfD ja auch unglaublich starke Wahlerfolge eingefahren, ist die erfolgreichste rechtspopulistische Partei seit 1949 in der Bundesrepublik und hat sich dann im Parteiensystem etabliert. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir eigentlich, dass die AfD versucht, ihre Linie zu finden jenseits ihres Kernthemas, jenseits des Kernthemas Migration und aller sich anschließenden Fragen auf dieser kulturellen Achse, progressiv-konservativ, versucht sie gerade so auch in der Pandemie ein bisschen zu sehen, wo sie da steht, wie sie dieses Pandemie-Thema nutzen kann. Also da ist innerhalb der AfD zurzeit auch viel im Fluss. Sie hat sich jetzt elektoral einigermaßen stabilisiert, ist nicht mehr so hoch in den Umfragen, wie sie es zuletzt war. Muss man sehen, wohin das sich jetzt entwickelt. Aber das ist so im Grunde genommen das, was ich sagen würde, ist der allerkürzeste Abriss der Entwicklung der AfD.
Dann hake ich doch direkt an der Stelle auch einmal ein. Du hast ja jetzt schon mit so einer sogenannten Demand-Zeit angefangen. Das beschäftigt sich ja im Prinzip vor allen Dingen auch damit, was eigentlich die Bevölkerung will. Und verschiedene Studien konnten ja zumindest inzwischen nicht nur nachweisen, dass es eine gewisse Nachfrage auch danach gibt, was die AfD thematisch besetzt. Ihre Anhänger sind inzwischen auch zunehmend homogener auf bestimmten Achsen oder in bestimmten Themenfeldern. Da stelle ich mir jetzt erstmal so die Frage, wenn man sich auch so ein bisschen ansieht, auch wenn die immer mit sehr viel Vorsicht natürlich zu bewerten sind, diese Wählerwanderungsbilanzen, die da gemacht werden, die ja oft sehr schwierig sind, weil sie ja fragen, was hast du vor 4 Jahren gewählt? Aber viele Menschen kommen ja auch aus dem Nichtwählerspektrum, die heute die AfD wählen. Wie kann man das denn erklären? Also wo kommen die alle her?
Ja gut, bei der Nichtwähler und die Nichtwählerinnen, die sind ja immer noch so ein bisschen ein Rätsel, weil wir oftmals nicht genau wissen, wo die eigentlich politisch stehen, warum Menschen nicht mehr wählen. Da gibt es ja auch verschiedene Theorien, wobei ich die Theorie, dass sozusagen aus Zufriedenheit nicht gewählt wird, nicht besonders plausibel finde. Ich glaube, die ist auch jetzt nicht unbedingt der Forschungsmainstream, sondern da geht es ja oft ganz oft um Enttäuschung. Wir wissen Abkehr von der Politik. Wir wissen, dass beispielsweise viele Nichtwählerinnen und Nichtwähler aus bestimmten sozialen Schichten kommen. Dann gibt es noch bestimmte Alterseffekte und so weiter. Jetzt muss man so fragen, warum hat die AfD das geschafft, aus dem Nichtwählerlager zu gewinnen? Klammer auf, ist eine hochinteressante normativ-demokratische Frage, sich damit zu beschäftigen. Man will ja eigentlich die Wahlbeteiligung erhöhen. Dann hat man aber eine Wahlbeteiligung, die dadurch erhöht wird, dass mehr Menschen AfD, also eine rechtsradikale Partei, wird. Und das ist natürlich demokratiepolitisch höchst spannend zu debattieren, ob jetzt sozusagen die Erhöhung der Wahlbeteiligung in dem Fall wünschenswert ist oder nicht. Nun gut, aber davon abgesehen, also zunächst einmal gibt's ja, glaube ich, unterschiedliche Erklärungen für. Das eine ist, dass die AfD gerade zur Anfangszeit nicht als radikal wahrgenommen wurde. Wagner, Heiko Giebler und ich haben uns das mal angeguckt in einem Aufsatz, den wir 2015 publiziert haben. Da sieht man, dass in der Wahrnehmung der Wählerinnen und Wähler die AfD als nur unwesentlich weiter rechts als die CSU stehend wahrgenommen wurde. Die Union allerdings in Relation dazu etwas weiter mittig. Das heißt, wenn man jetzt wettbewerbstheoretisch denkt und sagt, das Issue, auf dem man das misst, ist sozusagen auch das, dass das wahlentscheidend ist für viele Leute, dann konnte die AfD sozusagen alles, was rechts von ihr liegt, einigermaßen abgreifen, aber selber damals immer noch relativ moderat auftreten. Das war so die Phase, in der sie auch von etablierten Parteien gewinnen konnte. Das mit den Nichtwählern ist ja erst später gekommen bei einigen Landtagswahlen. Und wenn es um die Nichtwählerinnen und Nichtwähler geht, da finde ich, das, was die, glaube ich, müssen wir uns ein bisschen, also muss man, würde ich sagen, auch ein wenig sich eingestehen, dass wir es nicht genau wissen, warum ausgerechnet die Nichtwählerinnen und Nichtwähler angesprochen werden konnten. Das erste.
Kann das eventuell, ich grätsche einmal kurz da rein. Ja. Hat das eventuell, also du hast ja jetzt darüber gesprochen, auch weil dass vieles natürlich auch damit zusammenhängen kann, dass bestimmtes Vertrauen in Elemente der Demokratie, wie beispielsweise repräsentative Demokratie, wie Parteien, wie Politiker, dass das Vertrauen in diese Institution einfach nicht vorhanden ist. Und kann es vielleicht daran liegen, dass gerade diese Narrative, die ja auch durchaus von der AfD gestützt werden, bei diesen Leuten dann eben auch anspringen, dass sie sagen, ja stimmt, ich persönlich als Individuum vielleicht jetzt habe in dem Moment kein Vertrauen in Parteien und jetzt kommt eine Partei, die mir genau das erzählt. Ist es vielleicht das, was bei Nichtwählern dann auch verfängt so ein Stück weit?
Ja, also du sprichst ja auch diese Anti-Establishment-Haltung an, die dem Populismus zu eigen ist, und das wäre auch meine Vermutung. Also wenn wir davon ausgehen, dass ein großer Teil der Nichtwählerinnen und Nichtwähler protestorientiert zur Wahlurne zurückgeht und die Partei wählt, die diesen Protest bedient, dann ist es absolut plausibel. Ich würde aber nochmal sozusagen die ganze Sache ein bisschen weiter verkomplizieren wollen, denn was wir nicht vergessen dürfen ist, dass ja, du hattest das eben schon erwähnt, dass die Forschung ja zeigt, es gibt im Grunde genommen eine starke Übereinstimmung in der Position, und zwar jenseits von Protest, in der Position der Partei mit der Position ihrer Wählerinnen und Wähler. Schon ein recht früher Aufsatz, der ist in dem gleichen PVS-Band erschienen wie der Aufsatz von Heiko Wagner, Heiko Giebler und mir zur Kandidatenschaft der AfD von Schwarzbüssel und Fatke. Die haben das schon ganz früh gezeigt. Die haben gezeigt, naja, im Grunde genommen, das, was die Wahl der AfD erklärt, ist ja auch Protest, auch Ablehnung der Parteien, Unzufriedenheit mit Parteien, aber es ist eben auch diese ganz starke Übereinstimmung mit der inhaltlichen Positionierung in dieser wahrgenommenen Links-Rechts-Position der Partei. Und das kannst du auch in anderen Daten sehen. Das konnten wir auch in unserem ersten Artikel sehen, damals mit Nicole Berbö und Jasmin Siri, dass beispielsweise so eine Frage wie stehen die Leute zum Euro? Die spielte, da waren die AfD-Unterstützerinnen und Unterstützer, wohlgemerkt die der frühen euroskeptischen AfD, die waren gar nicht so krass unterschiedlich von CDU, CSU und FDP-Wählern. Aber wenn wir dann auf Fragen der Integration gekommen sind, namentlich und oder das sozusagen das Islam als Religion, oder wenn wir angeguckt haben, wie stehen die Leute, das war damals ein Thema, was in der Politik stark diskutiert wurde, deshalb haben wir es uns angeguckt, wie stehen die Leute etwa zum Adoptionsrecht für homosexuelle Paare? Da waren die unglaublich konservativ, viel konservativer als CDU, CSU und FDP Wählerinnen und Wähler. Und das führt mich zu dieser Verkomplizierung. Die Nichtwahl. Es ist sozusagen plausibel anzunehmen, dass eine Partei, die sozusagen Nichtwähler und Nichtwähler abgreift, das tut, weil die protestorientiert sind, weil die sozusagen diese Unzufriedenheit bedient. Und ja, ich glaube, das ist ein Teil, der das erklärt, und einige Arbeiten zeigen das ja nun auch. Das andere ist aber, dass wir sozusagen nicht vergessen dürfen, es gibt eine ganz starke inhaltliche Kongruenz, vor allem in der Frage links-rechts allgemein und Migration-Integration. Und wenn das so ist, dann heißt das, dass die AfD eben nicht nur eine Partei ist, die sozusagen unterstützt wird, weil sie diesen Protest bedient, weil das ist sozusagen was Flüchtiges, das ist nicht angeschlossen an eine, an eine bestimmte Vorstellung von Politik, sondern sie ist offensichtlich in der Lage, eine Repräsentationslücke zu schließen. Sie bedient eine Nachfrage, die da ist, für die es aber, wohlgemerkt in der Wahrnehmung der Wählerinnen und Wähler, vieler Wähler und Wähler, bis zur AfD kein Angebot gab.
Hm. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen uns inhaltlich damit beschäftigen, wie die AfD sich dann auch nach außen positioniert, dann wird natürlich klar, dass das Thema Migration und Flucht immer sehr prominent auf Plakaten, bei Reden, eigentlich, es geht ja nur darum eigentlich. Jetzt bei der Europawahl ist man so ein bisschen auf diese Untersuchung, nicht Untersuchung, aber man ist auf diese thematische Richtung auch eingegangen, sich gegen die Energiewende, gegen Dieselverbote etc. zu positionieren. Und zumindest auch dort zeigen ja zumindest Studien, die meist mal ein bisschen dreckige Eigenwerbung, zumindest Untersuchungen von mir, Marshall, Trieger und Manavopoulos, zeigt ja auch zumindest, dass das ja auch ein Faktor war, weswegen Wählerinnen und Wähler bei der Bundestagswahl 2017 von Union und SPD zur AfD übergelaufen sind. Die Frage, die ich mir natürlich dabei stelle, welche Themenschwerpunktsetzung würdest du denn jetzt sagen, ist für die AfD das Lukrativste? Also was kann man oder was würde man der Partei quasi auch irgendwo ein Stück weit fast schon raten, wenn man sie beraten müsste, mit welchen Themen sie inhaltlich am besten fährt?
Das ist natürlich in der Pandemie eine Frage, die sich die AfD selber lange gestellt hat. Also wir dürfen ja nicht vergessen, dass sozusagen wir jetzt gerade ein Thema haben, das hochsalient ist, und das ist alles das, was sozusagen mit der Pandemie zusammenhängt. Ich behaupte, dass es salient ist, ich kenne die Daten nicht, aber wir müssten dann natürlich angucken, was sozusagen für die Leute bei der Wahlentscheidung zur Bundestagswahl ausschlaggebend war. Und ich glaube, die Pandemie wird eine große Rolle spielen. Also das formuliere ich einfach als Annahme. Und die, was wir aber sehen, was sich bei der AfD durchzieht, und ich glaube, das ist was, was wir immer so ein bisschen vergessen, wenn wir über deren Themen sprechen, ist, die AfD hat jedes ihrer Themen, sei es die Eurokrise, sei es die sogenannte Flüchtlingskrise, sei es Migration, Integration oder sei es die Pandemie, mit dem Narrativ der Demokratie in der Krise verbunden. Das ist etwas, das zieht sich durch die AfD durch seit Beginn ihrer Existenz. Seit Beginn ihrer Existenz hat die AfD ein Narrativ, das sozusagen alle ihre Themen verbindet. Es kommen natürlich noch andere Aspekte hinzu, beispielsweise Nativismus, wenn es um Migration und Flüchtlinge geht. Aber das ist sozusagen dieses, die Demokratie ist in der Krise und wir müssen sie retten und nur wir sind diejenigen, die das tun können. Das ist dann nochmal eine ganz spezifische Krisenbeschreibung. Auf die muss man an dem Punkt nicht eingehen. Aber das ist, glaube ich, etwas, was man nicht unterschätzen darf. Was immer sozusagen die AfD als Thema findet, hat immer sozusagen dieses Narrativ als Umbrella, wenn du so willst. Ja? Und ich glaube, dass das auch so ein Stück weit, ich will jetzt keine Ursache Wirkungsargumentation aufmachen. Also das, ich finde das auch als Interpretation zu verstehen. Aber ich glaube, dass das auch ein Stück weit die AfD durch sozusagen diese Themenkonjunktur trägt, weil sie sozusagen an etwas anschließen kann, jenseits der Issue-Positionierung, das auf der Wählerinnen- und Wählerseite auch wirklich vorhanden ist. Und das ist sozusagen jenseits der, der Position zur Migration und so weiter oder auch zum Euro, diese Wahrnehmung, die da oben machen sowieso, was sie wollen, wir werden nicht mehr berücksichtigt, bis hin zu, das Grundgesetz ist in Gefahr und die da oben bauen jetzt die Merkel-Diktatur auf, in dicken Anführungszeichen. Ja, und das sind alles Dinge, die müssen wir, glaube ich, verstehen, jenseits von, das ist sozusagen irgendeine Form von Protestwahl, sondern was da passiert ist, da gibt es die Wahrnehmung, die Demokratie ist in Gefahr, einerseits, also sozusagen diese, es ist nicht mehr richtig demokratisch, das ist sozusagen die evaluative Orientierung, und dann haben wir sozusagen eine normative Orientierung, die dahinter steht. Und das ist dieses, es wäre aber demokratisch, wenn das Volk alles entscheiden dürfte. Aber da quatschen jetzt gerade zu viele. Ich übersetze das jetzt einfach mal in ganz profanen Satz. Und ich glaube, dass das etwas ist, was sozusagen die AfD durchdringt. Das sehen wir jetzt auch gerade bei der Corona-Krise. Also bei der Corona-Krise kommt die AfD ja tatsächlich mit dem Grundgesetz. Das ist, wenn wir uns diese Demos angucken, das ist es etwas, womit sie durchaus anschlussfähig ist.
Was ich jetzt sehr interessant finde, du sprachst jetzt von der Demokratie in der Krise. Das Witzige ist ja, dass ja hochkarätige PolitikwissenschaftlerInnen und Politikwissenschaftler wie Larry Diamond oder Pippa Norris ja seit Jahren auch schon von der Krise der Demokratie sprechen, aber die Krise eher darin sehen, dass solche Parteien entstehen, während diese Parteien ihrerseits von einer Krise sprechen. Und ich finde es deswegen ganz interessant, weil es auch eine Studie von Christopher Claassen gegeben hat, die wurde, glaube ich, 2019, 2020 veröffentlicht, und da ging es um das Thema, also die Studie heißt The Mood for Democracy, und so ein bisschen ist das Thema dabei, dass die Unterstützung für die Demokratie in vielen Ländern auch dadurch abnimmt, dass bestimmte emanzipative, progressive Reformen umgesetzt werden. Und dass ein Teil der Bevölkerung dabei abgehängt wird, weil die das nicht gut finden. Das finde ich ganz interessant deswegen, weil wir sehen ja ähnliche Muster auch bei den Anhängern der AfD. Wie du ja gesagt hast, sehr konservative Einstellungen, die irgendwie im politischen Raum vielleicht jetzt gar keine Repräsentation vielleicht auch mehr unbedingt finden. Wir sehen dann verschiedene Studien, Reinl und Schäfer beispielsweise haben ja 2020 eine Studie veröffentlicht, wo sie gezeigt haben, dass die Demokratiezufriedenheit bei AfD-Anhängern grundsätzlich auch deutlich geringer ist als bei anderen Wählergruppen. Was heißt das denn dann aber im Umkehrschluss? Also wenn wir die Tendenz haben, dass jeglicher progressiver Wandel irgendwo vielleicht ein Stück weit auch dazu führt, dass wir bestimmte Teile der Bevölkerung immer weiter verlieren, weil sie sich dann irgendwie nicht demokratisch genug repräsentiert fühlen, was kann man denn dann machen? Du hast ja mal vor gar nicht allzu langer Zeit, auch im letzten Jahr, einen Artikel veröffentlicht in einer Tageszeitung, wo es um die Frage ging, Strategien gegen Rechtspopulismus. Was kann man denn mit diesen Menschen machen, die sich abgehängt, die sich nicht mehr mitgenommen fühlen, bei denen das Vertrauen in die Demokratie schwindet und die sich dann immer mehr auf diese populistischen Narrative stützen, wo gesagt wird, wenn man bestimmte Minderheitenrechte jetzt artikuliert und wenn man sie schützt, dass das der Demokratie schadet. Was könnte man da machen?
Also zunächst einmal, das, was du gerade beschrieben hast, ist ja das, was Pippa Norris und Ronald Engelhardt beschrieben haben als Cultural Backlash. Ja, also da ist sozusagen seit den 70ern werden die Gesellschaften offener, progressiver. Heißt, es gibt auch eine Sichtbarkeit für Gruppen, für bestimmte Kulturen, Religionen innerhalb von Gesellschaften, die es vorher so nicht gab. Die werden sichtbarer, die drängen auch sozusagen an die Stellen, in denen sie Macht haben. Das heißt, es gibt eine Form der Egalisierung, die ist natürlich noch nicht abgeschlossen, weder wenn es beispielsweise um die Gleichberechtigung von Frauen geht, aber die ist auch noch nicht abgeschlossen, wenn es etwa um Menschen mit Migrationshintergrund geht oder LGBTQI-Community und so weiter. Also, aber wir sehen auf jeden Fall, dass es sozusagen einen Anstieg von deren Repräsentation, Sichtbarkeit und so weiter gibt seit den 70er Jahren in etwa. So, und dann gibt es sozusagen Norris und Engelhardt, dann gibt es sozusagen die anderen bestimmten Gruppen, die ihre Vormachtstellung, auch wenn man so in einem weiteren Sinne will, ihre kulturelle Vormachtstellung oder Diskursvormachtstellung, die sehen die praktisch angegriffen, dadurch, dass andere Gruppen nicht nur sichtbarer werden, sondern auch dadurch, dass sie plötzlich, ja, wenn man so will, ihre, ja, in deren Denken angestammte Machtposition mit denen teilen müssen. Da gibt es sozusagen jetzt Konkurrenz. Und jetzt ist die Frage, ja, wie reagiert man darauf politisch? Und es gibt ja durchaus auch innerhalb der Sozialdemokratie einige, die sagen würden, die Sozialdemokratie muss sich sozusagen auf der kulturellen Achse nach rechts bewegen. Da gibt es sozusagen eine normative und eine strategische Dimension. Die kann man nicht ganz klar trennen, aber ich würde es trotzdem mal sozusagen analytisch probieren. Da hat man sozusagen diese normative Dimension, in der man tatsächlich fragen muss, ist es statthaft, ist es sinnvoll, auch im Sinne einer Idee von Fortschritt, wenn man diese grundsätzliche Idee von Fortschritt teilt, dass man diesen Fortschritt in irgendeiner Form rückgängig machen will, Gesellschaften schließen will, wieder exklusiver machen will in irgendeiner Form und sei es ausschließlich gegenüber Migrantinnen und Migranten, um bestimmte Gruppen abzuholen. Das ist die Frage, die man sich sozusagen erstmal normativ stellen muss. Ist das eine Sozialdemokratie oder ist das eine andere Partei, vielleicht auch eine konservative Partei, die sich ja auch, das Interessante am Konservatismus ist ja, dass der sich eigentlich auch immer versucht, den Zeitgeist ein Stück weit anzupassen oder sich in diesen Zeitgeist einzufügen. Also nicht nur gilt diese Frage für die Sozialdemokratie, sondern auch für andere Parteien. Übrigens auch für die liberalen Parteien, die dieses Problem auch haben, weil sie ja natürlich eigentlich gesellschaftlich progressive Parteien sind, aber nicht so richtig wissen, wie sie mit diesen Wählern und Wählerinnen umgehen sollen, die diesen diese eher rechte Positionierung haben. Können sie die erreichen oder nicht? Daran schließt sich dann eine strategische Frage an. Ist es sozusagen überhaupt möglich, diese Gruppen wieder abzuholen? Und was wäre dafür nötig? Dann gibt es einige Beispiele. Es gibt kein One-Size-Fits-All, aber es gibt das Beispiel Dänemark, in dem die Sozialdemokratie in der Integrations- und Immigrationspolitik stark nach rechts gerückt ist. Und da hat sie es tatsächlich geschafft, der dänischen Volkspartei, den Rechtspopulisten in Dänemark, Stimmen abzuwerben. Sie hat aber zugleich, und das darf man auch nicht vergessen, sie hat aber zugleich innerhalb des linksliberalen progressiven Lagers Stimmen verloren. Das heißt, im Endeffekt hat die Sozialdemokratie ungefähr ihre Position gegenüber der letzten Wahl gehalten. Das hat dann sozusagen für eine Koalition, eine Regierung gereicht. Aber das ist natürlich was, das muss man immer im Hinterkopf behalten, weil natürlich beispielsweise die Wählerschaft sozialdemokratischer Parteien relativ divers ist. Das heißt, sie muss immer damit rechnen, wenn sie auf dieser Achse nach rechts rückt, dann wird sie vermutlich Wählerinnen und Wähler verlieren, ist aber nicht sicher, ob sie andere wiederum gewinnt. Und dann gibt es sozusagen das Problem der AfD, im Speziellen in Deutschland. Eiko Wagner hat das in einem Beitrag, in einem Blogbeitrag fürs WZB gezeigt. Das ist ganz faszinierend, diese Verteilung anzugucken. Die grundsätzliche Bereitschaft, er nennt das Availability, ja, die grundsätzliche Bereitschaft der Wähler und Wähler der AfD, überhaupt noch eine andere Partei zu wählen, da sprechen wir noch gar nicht davon, welche Partei das sein könnte, ist 2017, ich glaube die Erhebung ist von 2015, aber ist auf jeden Fall gegenüber der ersten Bundestagswahl unglaublich stark abgesunken. Die Wähler und Wähler der AfD sind in Anführungszeichen die geschlossenste aller Wählerschaften. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen Wettbewerbs, rational denke, dann macht es für, im Grunde genommen, wenn wir sagen, dass das stimmt, dass diese Wählerschaft gar nicht bereit ist, eine andere Partei als die AfD zu wählen, dann macht es überhaupt keinen Sinn, strategisch gedacht, an die heranzutreten. Weil es nicht gelingen kann, die wieder abzuholen. Da komme ich auf das, was du eben genannt hast. Ich hatte diesen Artikel geschrieben da im Tagesspiegel in Berlin. Und da habe ich sozusagen das Argument aufgemacht, das, was wir tun immer so, als müsste man sozusagen positional nach rechts rücken als Partei und dann könnte man die schon wieder einfangen. Ja? Also man nähert sich irgendwie der Integrationspolitik der AfD an und dann kommen die Wähler und Wähler schon wieder zurück, weil eigentlich sind das ja nur Protestwähler, die sozusagen eine gewisse Sympathie für rigidere Immigrationspolitik haben. Und das halte ich allerdings für einen Trugschluss. Sondern ich glaube, was wir beachten müssen, ist das, was einige Studien gezeigt haben, Nicole Löw und Thorsten Faas, Steiner und Landwehr, die haben nämlich alle gezeigt, dass ein anderes wesentliches Merkmal, warum diese Partei gewählt wird, das gilt übrigens auch im internationalen Vergleich rechtspopulistischer Parteien, nicht nur für die AfD, ist der Populismus. Den gibt es ja nicht nur als Parteiideologie, sondern gibt es eben auch als Einstellungsmerkmal. Du oder ich, wir wären auf einer Populismus-Skala von 0 bis 10 würden wir wahrscheinlich so bei 2 oder 3 ausschlagen.
Och, das weiß ich nicht so genau.
aber andere würden vielleicht auch bei 10 ausschlagen. So. Und diejenigen, die hochpopulistisch eingestellt sind, die finden wir eben auch bei der Wählerschaft, dieser rechtspopulistischen Partei. Und der Populismus ist allerdings kein Thema wie jedes andere. Das ist kein Thema, das sozusagen sich eine Partei zu eigen machen könnte und dann tritt die sozusagen mit einem Platzhirsch auf, der dann diese Partei führt und dann kann sie diese Wähler und Wähler schon wieder abgreifen. Sondern das ist ja ein ganz tiefes Misstrauen in Politik, was da drin steckt und die Vorstellung, dass sozusagen Politik gänzlich anders funktionieren müsste, also das Volk, was dann die Leute denken, was das Volk sei, dieses politisch homogene Volk muss zu seinem Recht, muss zu seinem Willen kommen. Und es gibt natürlich kein politisch homogenes Volk. Und diese Vorstellung, die kann eine Mainstream-Partei, so nennen wir das, also nicht despektierlich, eine Mainstream-Partei wie die CDU/CSU oder die SPD, die kann die gar nicht bedienen. Weil sie eben Teil dieser Gruppe, derer da oben ist. Man kann
Zusätzlich ist es natürlich auch so, ich hake da einmal an der Stelle ein, von den 12 Prozentpunkten, die die AfD bei der Bundestagswahl 2017 erreicht hatten, wenn man den Wählerwanderungsbilanzen zumindest dahingehend trauen kann, dann sind nur 2 Prozentpunkte von diesen 12 überhaupt originär aus dem Unionslager auch kommt.
Ja. Ja.
Also es ist ja eigentlich ein marginaler Teil.
Ja. Ja, also das ist, glaube ich, so ein Trugschluss, das stelle ich immer wieder fest. Wenn ich auch mit Vorträge beispielsweise, Vorträgen nachher mit Menschen ins Gespräch komme oder wenn dann Fragen gestellt werden, man diskutiert, das ist immer so, was kann man machen? Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage und kann man nicht einfach als Partei sozusagen deren Themen wieder abgreifen? Jetzt will ich auch nicht so tun, als gäbe es das nicht. Ja, also es haben ja Parteien versucht, es haben ja auch Parteien gemacht und manche eben, wie etwa in Dänemark, relativ erfolgreich. Und andere Parteien, wie etwa die CSU in Bayern im Landtagswahlkampf 2018, hat das auch probiert, da hat es zum Beispiel nicht so gut funktioniert. Also ich halte das für ein relativ hohes Risiko und das, was man ja auch nicht vergessen darf, und da komme ich wieder zu dieser normativen Fragestellung vom Anfang zurück, ist, wenn man diese Themen spielt, wenn man diese Themen bedient, dann legitimiert man sie. Das klingt immer so abstrakt. Was heißt denn legitimieren? Dann sagt man, das sind sozusagen Themen, die hat die AfD gesetzt und die übernehmen wir sozusagen als Thema wie jedes andere. Und da geht es dann übrigens nicht nur sozusagen um technische Regelungen von Migration, Integration. Da geht es ja nicht um die Einführung des kanadischen Punktesystems. Das hat die AfD auch mal gefordert in einigen Landtagswahlkämpfen 2014. Aber das ist ja nicht sozusagen der Kern, sondern der Kern ist ja, da geht es auch um eine bestimmte Sprache im Umgang mit diesen Themen. Und man schafft sozusagen, man hilft der AfD dabei, einen Diskurs zu schaffen, in dem es statthaft ist und in Ordnung ist, über Menschen auf eine bestimmte Art und Weise zu sprechen. Beispielsweise, indem man über Menschen mit Migrationshintergrund spricht, als seien das sozusagen gar keine richtigen Bürgerinnen und Bürger. Sind sie aber, ja, aber man spricht sozusagen über sie als Verhandlungsmasse. Und das ist etwas, was sozusagen das Ergebnis dessen ist, wenn man mit der, wenn man diese Themen übernimmt. Auf der Seite der AfD kann diese Partei dann sagen, schaut mal her, wir müssen gar nicht in die Regierung kommen, die da oben tun auch so, was wir wollen. Dann sagt die AfD ja nicht, vielen Dank, unsere Mission ist erfüllt, nimmt ihren Hut und geht, sondern die kann ja praktisch von sich selber oder sich selber dadurch empfehlen, dass sie bereits Einfluss hat. Also ich halte dieses Spiel damit sozusagen die Leute abholen zu wollen an den Themen der AfD für hochriskant. Es gibt noch eine andere Überlegung dazu, da würde ich aber jetzt, ich möchte jetzt nicht zu lange einzeln sprechen, würde ich jetzt erstmal zurückstellen.
Das, was du gerade gesagt hast, das ist ja auch das, was Abuchadi und Krause in der Studie veröffentlicht und rausgefunden haben, dass Mainstream-Parteien tatsächlich ihre Parteiposition durch die bloße Existenz sogenannter rechtspopulistischer, rechtsradikaler oder rechtsextremer Parteien anpassen. Jetzt bleibt für mich aber tatsächlich ein Thema noch so ein bisschen offen, und dann würde ich auch tatsächlich zum Schluss kommen wollen. Die AfD macht ja irgendwas strategisch im Wahlkampf klug. Und das spiegelt sich ja im Wesentlichen auch auf Social Media wieder. Warum ist sie da so erfolgreich? Hast du da irgendwie, also wir sind jetzt beide ja nicht die Social Media Forscher an sich, aber trotzdem merkt man ja, dass gerade diese Emotionalisierung im Netz extrem gut funktioniert und die AfD quasi nur einmal schnipsen muss und dann sind direkt 1000 Anhänger bereit, für eine Position im Netz zu streiten. Bei der Union schafft man das nicht so schnell, überhaupt nicht. Die Partei ist digital gesehen noch relativ weit zurückhängend, auch wenn es um solche Online-Diskurse geht. Warum schaffen sie das da so gut? Hast du da irgendwie eine Erklärung für? Also das ist jetzt nicht dein klassisches Fachgebiet. Warum funktionieren Narrative wie die der AfD im Netz besonders optimal?
Also ich glaube, ein Aspekt, den ich nennen würde, ist der, dass die Leute, die AfD unterstützen, sind da zu einem großen Teil auch außerordentlich skeptisch bis ablehnend gegenüber den klassischen Medien. Da geht es ja nicht nur um die privaten Medien, sondern da geht es ja auch und vor allem um die öffentlich-rechtlichen Medien. Und die AfD bedient diese Vorstellung ja auch, indem sie sozusagen behauptet, sie wird ausgeschlossen und sie findet im medialen Diskurs nicht statt, was natürlich das komplette Gegenteil ist der Fall. Und so weiter. Und diejenigen, die die AfD unterstützen, schon ganz am Anfang, das sieht man schon in der ganz frühen AfD, sind sozusagen auf Social Media aktiv. Und ich würde sagen, sind sie auch deshalb, weil Social Media eine Gegenöffentlichkeit ist, in Anführungszeichen, gegenüber den klassischen Medien. Es ist sozusagen auch ein selbstorganisiertes Medium mit direktem Austausch. Und auf der anderen Seite ist Social Media für die AfD die Möglichkeit, direkt mit einem großen Teil ihrer Unterstützerinnen und Unterstützer auch zu kommunizieren. Beispielsweise muss man sich eine Vorstellung davon machen, welche Bedeutung das für diese Partei hat, etwa indem man sich ansieht, dass im Grunde genommen die Partei Parlamentsreden hält, damit sie auf Social Media weiterverarbeiten kann, sei es bei YouTube, sei es bei Twitter, sei es bei Facebook. Also das ist eine Form der direkten Kommunikation, ist sozusagen auch eine Form der organisierten Gegenkommunikation, also eines Umgehens der klassischen Medien. Und das nutzt die AfD natürlich einerseits zur Mobilisierung und auf der anderen Seite ist sie, glaube ich, das hattest du gerade schon angedeutet, ist es für die AfD auch wichtig, da stark zu polarisieren. Ja? Also das ist ja in sozialen Medien ist es ja gang und gäbe, dass es hoch polarisiert ist. auf beiden Seiten des politischen Spektrums, also gibt es dann Empörungs- und Empörungslogiken und dergleichen. Und dann hat man, glaube ich, also für die AfD ist es natürlich wahnsinnig gut, wenn sie wieder einen Shitstorm abbekommt, weil der Populismus lebt vom Denken in Freund und Feind. Und wenn man polarisiert, bekommt man sozusagen Gegner. Diese Gegner und Gegner äußern sich über Social Media. Das ist der sogenannte Shitstorm. Und die AfD profitiert davon, weil sie natürlich sagen kann, schaut her, die Linken oder der Mainstream, das hat ja Meuthen mal kombiniert mit, was hat er gesagt, linksgrün versiffter Mainstream, das ist sozusagen etwas, was ihr nützt, weil jeder Shitstorm, den sie abkriegt, ist einer, den sie vorweisen kann und sagen kann, schaut her, das ist der Feind und wir sollen hier ausgegrenzt werden, weil die sagt ja nicht nur, es gibt die Linken und die Rechten und wir stehen dort und die stehen dort, sondern die behaupten ja, dass der Linksliberalismus sozusagen der Mainstream sei, in den Medien, in der Politik. Und das ist etwas, was man, was glaube ich, über Social Media sehr gut bedienen lässt.
Marcel Lewandowski, das waren spannende Einblicke in die AfD, spannende Einblicke über die Entwicklung der AfD. Wir könnten stundenlang noch weiterreden. An der Stelle möchte ich mich aber bedanken für die Zeit, die du dir genommen hast und auch bei allen, die zugehört haben. Ich hoffe, dass sie und ihr genauso viel Spaß hattet wieder bei dieser Aufnahme, wie ich es hatte. Danke dir, lieber Marcel, für deine Zeit. Ich hoffe, du hattest Spaß.
Sehr gerne. Ja, hat mir großen Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Ja, immer gerne. Und sage dann in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Polyphon, dem Podcast für politische Töne.